Kurz vorab, Werbung in eigener Sache.
Du verdienst gut, aber am Ende des Monats bleibt einfach nichts übrig. Wenn du lernen willst, wie du deine Ersparnisse und deinen Kontostand endlich nachhaltig wachsen lässt, und zwar ohne Jojo-Effekt, Verzicht und Disziplin, dann sichere dir jetzt mal schnell deinen Platz in meinem 0-Euro-Online-Training. Denn sparen darf leicht sein und kann es durchaus auch sein. Alles, was du dafür brauchst, ist ein System, das dich trägt. Und genau das lernst du eben im Online-Training, das von Mittwoch, dem 18. März, bis Samstag, den 21. März, jeweils um 11 Uhr und um 20 Uhr stattfindet. Es ist genau das Richtige für dich, wenn du von ich krieg das einfach nicht hin, mein Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern, hinzu ich habe volle Kontrolle und spare mit Leichtigkeit, ohne mich ausgeschlossen zu fühlen, wenn du da hin willst. Die Anmeldung zum Training findest du unter madamemoneypenny.de/sparen. Und noch ganz wichtig zu wissen, dieses Online-Training wird es in dieser Form im März zum allerletzten Mal geben. Also now is the time. Und zu diesem Anlass wartet im Training unter anderem eine Überraschung im Wert von mehreren hundert Euro auf dich. Also sichere dir jetzt deinen Platz in meinem kostenlosen Online-Training und melde dich für deinen Wunschtermin an unter madamemoneypenny.de/sparen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Von vorne bis hinten hält ja sozusagen in diesem Bild, in dem wir uns gerade bewegen, die Frau eigentlich alles am Leben. So. Mhm. Und gleichzeitig wird uns Frauen immer gesagt, wir bräuchten den Mann zum Leben, aber eigentlich ist es doch andersrum.
Ästhetik sind wir, glaube ich, so ein bisschen die erste Generation, wo es wirklich viele Frauen gibt,
ja,
die ohne Männer gut leben können.
Überhaupt, ja, die Möglichkeit haben.
Und Männer machen jetzt die Erfahrung, es ist sehr wenig an ihnen, also sie haben irgendwie keine, sie haben keine Kompetenzen, die sie attraktiv machen für eine Beziehung.
Salut, ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Madame Moneypenny Meets. Und heute spreche ich über die Liebe, die romantische Liebe genauer gesagt, und zwar mit Beatrice Frasel. Und sie hat dieses Buch hier geschrieben, Entromantisiert euch, ein Weckruf. Und darin kritisiert sie die heterosexuelle romantische Paarbeziehung. Ich lese mal kurz von ihr von der Klappe vor. Romantische Liebe ist das, was uns pausenlos und von klein auf als unerlässlicher Bestandteil von Lebensglück und Erfüllung ins Hirn gehämmert wird. Dabei ist die Realität alles andere als romantisch. Und das vor allem für Frauen. Heteroromantische Beziehungen bilden den Rahmen dafür, dass Frauen 2/3 der unbezahlten Arbeit übernehmen, weniger verdienen und in Abhängigkeiten rutschen. Die Ideologie der romantischen Liebe führt zu zweisamer Einsamkeit und beraubt uns tragender Bindungen und platonischer Intimität. Es ist Zeit, uns von ihr zu emanzipieren und uns den Beziehungen zuzuwenden, die uns vor allem langfristig bereichern. Und genau über diese Inhalte spreche ich mit der lieben Beatrice. Wir sprechen darüber, warum romantische Paarbeziehungen Männern mehr nützen als Frauen. Wie und warum uns von klein auf immer eingetrichtert wird, dass wir als Frau einen Mann finden müssen, sozusagen als Lebensglück. Warum wir über die Male Loneliness Epidemic sprechen, aber nicht über eine Female Loneliness Epidemic. Warum wir Frauen uns mehr um unsere platonischen Freundinnenschaften auch kümmern sollen und ob sich Frauen aufgrund ihres Buches, aufgrund des Buches von Beatrice hier, getrennt haben. Spoiler, ja, aber die Frage ist, wie viele? Und ich glaube, es sind einige und ich glaube, die Dunkelziffer ist noch viel höher. Also, das hier ist ein wirklich augenöffnendes Buch. Es ist absoluter sozialer Sprengstoff auch hier drin und so viel Wahrheit. Das ist nicht Meinung, sondern sie belegt das alles anhand von Studien, ganz wissenschaftlich geht sie vor. Und das sind natürlich Themen und Ergebnisse in diesem Buch, die sehr, sehr viele nicht hören wollen. Ich finde, ihr müsst es alle hören und ihr müsst auch alle dieses Buch lesen. Also das hier ist absoluter sozialer Sprengstoff und ich freue mich über eure Kommentare von euch, Spotify, YouTube, wo auch immer, zu den Inhalten des Interviews und natürlich auch super gerne zum Buch, ja, und auch wie es euch damit ergeht mit diesen Inhalten, wie es euch in eurer Beziehung vielleicht geht, findet ihr euch darin wieder. Also haut's mir in die Kommentare, bewertet den Podcast wie immer und lest alle dieses Buch Entromantisiert euch von Beatrice Frasel. Und jetzt aber auch erstmal diese Podcast-Folge anhören. Viel Spaß. Ja, und damit ganz herzlich willkommen, liebe Beatrice. Schön, dass wir es endlich geschafft haben. Schön, dass du da bist. Hi.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir beide konnten uns ja jetzt recht lange auf dieses Gespräch freuen. Ist ja ein paar Mal sozusagen auch verschoben worden. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Und Beatrice, ich möchte natürlich unbedingt mit dir über dein fantastisches Buch sprechen. Entromantisiert euch, ein Weckruf. Das ist ja letztes Jahr erschienen, 2025, ist also noch relativ frisch. Und ich habe diese eine Freundin, die mir immer gute Bücher empfiehlt. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Freundin hast.
Mehrere,
genau. Ja. Bei mir
ich
ist
bin
so
auch eine, glaube ich.
Ja, genau, ich glaube, ich nämlich auch.
Ja.
Die schrieb mir irgendwie bei WhatsApp, meinte, boah, Natascha, ich habe dieses Buch gelesen, ey, und genau so ist es. Genau so ist es. Und genau so war es in all meinen Beziehungen. Und glücklicherweise war sie schon getrennt, weil spätestens nach dem Buch hätte sie sich wahrscheinlich da auch getrennt. Aber sie ist echt so, oh mein Gott, alles, was da drin steht, genau so habe ich es erlebt. Und deswegen vielleicht mal die Einstiegsfrage an dich, bevor wir tiefer in die Inhalte gehen. Aber warum hast du dieses Buch geschrieben? War das aus einer persönlichen Erfahrung heraus? War das, dass du dachtest, boah, das muss jetzt mal irgendwie ans Licht kommen? Was ist so deine Geschichte zu diesem Buch? Wie ist dieses Buch auf die Welt gekommen durch dich?
Tatsächlich hat das gar nicht so viel zu tun gehabt mit meinen persönlichen Erfahrungen, denke ich. Wobei natürlich alles, was man schreibt, auch irgendwie immer mit persönlichen Erfahrungen zu tun hat. Aber es war tatsächlich nicht irgendwie ein Niederschreiben meiner Beziehungserfahrungen. Das ist etwas, was sehr oft sehr gerne angenommen wird, wenn Frauen Bücher schreiben, ist, dass sie immer nur über sich selbst schreiben. Und gerade wenn man als Frau über die romantische Liebe schreibt und darüber, was an ihr nicht so toll ist, dann ist natürlich die erste Annahme die erste sehr sexistische Annahme. Ja, genau. Und auch so dieses
frustrierte Alte.
Die hat dann lauter schlechte Erfahrungen gemacht und wie, ach, ist halt unglücklich und hat sich halt die falschen Männer ausgesucht. So, ne? Stellt sich natürlich die Frage, ob es richtige Männer gibt, aber also die richtigen Männer, um mit ihnen romantische Beziehungen zu haben. Aber das ist immer so die Unterstellung, ne? Also dass es irgendwie eine persönliche Frustration wäre. Und das war es in meinem Fall tatsächlich gar nicht.
Ja.
Es war tatsächlich, also eigentlich ist dieses Buch entstanden aus irgendwie aus meinem ersten Buch heraus, das hieß ja patriarchale Belastungsstörung, Geschlecht, Klasse und Psyche. Und da ging es eigentlich um den Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Geschlecht und Geschlechterverhältnisse und patriarchalen Verhältnissen. Und eine Sache, die in der Recherche für dieses Buch aufgekommen ist, die mich sehr überrascht hat, war, dass für Menschen Einsamkeit unfassbar schädigend ist. Und zwar sowohl für unsere psychische Gesundheit als auch für unsere physische Gesundheit. Also wir brauchen Beziehungen, um glücklich und gesund zu leben. Das Ausmaß der schädigenden Wirkung von Einsamkeit hat mich tatsächlich schockiert. Also dass es irgendwie das einzige Mal dazu führt, dass Menschen eher Angststörungen entwickeln und Depressionen, das ist vielleicht jetzt gar nicht so überraschend, dass sie traurig sind und ängstlich, wenn sie einsam sind, überrascht uns vielleicht nicht, aber dass sie ein schlechteres Immunsystem haben, dass sie eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkranken, dass es eigentlich Einsamkeit fast, also eigentlich so schädlich ist wie Kettenrauchen, das ist etwas, was wir alle irgendwie nicht so wirklich wissen.
Ah, krass, wow. Oh, wow. Ja.
Genau, dass Menschen, die nicht zum Beispiel keine engen Freundschaften haben oder sehr einsam sind, dass die eher auch beispielsweise sich mit Viren infizieren, weil sie ein schlechteres Immunsystem haben, solche Dinge. Das ist alles nicht so wirklich bekannt, dass es unsere Lebensdauer verkürzt und so weiter und so fort. Das hat mich sehr schockiert. Und das Zweite, was ich dann spannend fand, ist, dass wir, wenn wir über Beziehung sprechen, ja meistens eine Form von Beziehung meinen. Das ist die Paarbeziehung, das ist die romantische Paarbeziehung, das ist die monogame Paarbeziehung und ganz oft ist es dann auch noch die heterosexuelle romantische monogame Paarbeziehung. Das ist das, was oft gemeint ist, wenn man das Wort Beziehung sagt, ne? Also in jedem Fall mal die romantische Paarbeziehung und manchmal dann auch ganz konkret die heterosexuelle romantische Paarbeziehung. Und wenn man sich dann aber ansieht, zu wessen Gunsten diese Paarbeziehung ausfällt und zu wessen Ungunsten, also das ist auch irgendwie in Bezug auf dieses Buch dann auch rausgekommen in der Recherche, dass beispielsweise, weil da ging es um psychische Erkrankungen, dass beispielsweise Männer, die mit Frauen verheiratet sind, wesentlich weniger Depressionen haben als Männer, die sogenannte Singles sind. Und bei Frauen war es genau umgekehrt. Also dieser Effekt hat sich einfach nicht gezeigt in der Datenlage so. Und davon ausgehend habe ich mir dann gedacht, das ist irgendwie spannend, dass wir einerseits so dringend Beziehungen brauchen in unserem Leben und andererseits wird diese eine Beziehung, die irgendwie so als Nonplusultra, als absolutes Ideal und als eigentlich die eigentliche, wirkliche Beziehung, die eine Beziehung hochstilisiert wird, dass die vielleicht gar nicht so gut ist für uns. Und mit uns meine ich vor allem Frauen. Und so ist irgendwie der Gedanke entstanden, dieses Buch zu schreiben. Und es ist natürlich auch entstanden aus sehr viel Beobachtung in meinem Umfeld. Also ich ich habe auch natürlich in meinem Umfeld Bekannte und Freundinnen, die daten, und ich habe Menschen, die Männer daten in meinem Umfeld. Und das ist wirklich, also man hört eine Schauergeschichte nach der nächsten und man glaubt ja, es lassen sich diese Schauergeschichten gar nicht mehr toppen mit noch schrecklicheren Dingen, und es wird einfach immer noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber es ist so, es ist wirklich so ein Phänomen von The Bar is in Hell, so ein bisschen, habe ich den Eindruck.
Ja. Yeah.
Und es ist natürlich auch gleichzeitig so ein Zeitgeist-Thema, weil ich dann irgendwann auch bemerkt habe, es ist gerade echt so ein Thema, mit dem sich ganz viele Frauen auseinandersetzen. Das Thema Heteropessimismus ist auf Social Media extrem groß. Und ich dachte mir so, es ist irgendwie, glaube ich, ein guter Moment, um dieses Thema mal anzureißen. Und was mir dann auch noch besonders wichtig war, und das ist eigentlich auch so ein ganz wichtiger Impetus für dieses Buch gewesen, war so meine eigene Auseinandersetzung damit, welche Beziehungen ich in meinem Leben eigentlich priorisieren möchte. Ja. Weil ich mir irgendwann gedacht habe, es ist doch eigentlich total schön, oder es ist doch, oder eigentlich so rum, es ist total schade, dass wir platonischen Beziehungen in unserem Leben so wenig Wichtigkeit beimessen. Und deshalb ist das Buch auch so ein, also da geht es ganz stark um Freundschaft eigentlich. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass man die romantische Liebe schlecht redet oder so, sondern es geht ja vor allem auch darum, dass man den Wert von platonischen Bindungen versteht oder schätzen lernt. Und das war einer der wichtigen Ausgangspunkte für mein Buch. Das ist so eigentlich der persönliche Teil davon. Also das war so meine persönliche Entwicklung auch, die ich gemeinsam mit diesem Buch durchgemacht habe. Ja.
Ja.
Das war jetzt eine sehr lange Antwort.
Nee, alles gut. Ja, total schön. Sehr, sehr, sehr interessant. Du hattest jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet auch. Was, also sozusagen, was ist denn das Problem mit romantischer Liebe, gerade für uns Frauen? Und wenn wir jetzt auf heterosexuelle, romantische, monogame Liebe sozusagen. Also was ist für dich das Kernproblem? Warum reden wir darüber?
Ich glaube, man kann mal beginnen bei der Feststellung, das ist jetzt nicht nur etwas, was man, was einer individuellen Beobachtung entspringt, sondern das ist etwas, was sich ja tatsächlich auch statistisch festhalten lässt, dass Frauen in heterosexuellen Paarbeziehungen wahnsinnig viel Arbeit leisten. Mhm. Sie leisten wahnsinnig viel Arbeit, wenn ein gemeinsamer Haushalt besteht, im gemeinsamen Haushalt, wenn gemeinsame Kinder da sind, für die gemeinsamen Kinder in der Erziehung, in der Pflege und in der Betreuung. Sie leisten aber auch, wenn all das beides nicht besteht, sehr, sehr viel Arbeit in der Beziehung selbst, also auch sehr, sehr viel Beziehungsarbeit. Wir kennen ja alle Zeitverwendungsstudien, die gibt es ja aus Deutschland und aus Österreich. Ja. Und da ist, also das Erschreckende an diesen Zeitverwendungsstudien ist ja immer, dass das Arbeitsaufkommen kleiner wird insgesamt. Also vor allem im Haushalt wird das Arbeitsaufkommen insgesamt kleiner, also zumindest in Österreich ist es so, aber die Verteilung verändert sich nicht wirklich. Das finde ich besonders bemerkenswert, und das ist eben dann nur das Thema Haushalt, aber was dann noch dazu kommt, sind auch so Sachen wie Mental Load. Also da gab es in Deutschland jetzt vor kurzem eine Erhebung, die das zum ersten Mal mit einberechnet hat. Das ist die ganze unsichtbare Managementarbeit im Hintergrund. Also nicht nur ich koche Abendessen, sondern ich denke drüber nach, wann ich wo was einkaufen muss, damit ich ein bestimmtes Gericht zu einer bestimmten Uhrzeit kochen kann und so.
Also und wer mag was nicht und wann hatten wir das letzte Mal und wer genau, will Kartoffeln und keine Süßkartoffel.
So, genau. Und auch wem kann ich womit eine Freude machen. Ja, das ist auch eine Form von emotionaler Arbeit. Das gehört alles dazu. Ja. Auch so Dinge wie, für wen mache ich wann welche Arzttermine aus und welche Kontrolltermine, wer hat welchen Stundenplan und so weiter und so fort. Wer hat wann Geburtstag.
Ja,
das ist etwas, was Also so, es ist so eine ständige Beziehungsmanagementarbeit und Familienmanagementarbeit, die einfach wirklich zum Großteil auf den Schultern von Frauen lastet. Ja. Und das ist auch so eine Sache, die ich quasi aus dem ersten Buch dann irgendwie so mitgenommen habe. Wir wissen, dass Mehrfachbelastungen einfach wahnsinnig schädigend sind für uns, dass sie auch eine der Risikofaktoren sind für die Entstehung von bestimmten psychischen Erkrankungen, weil sie einfach wahnsinnig belastend sind, also vor allem für affektive Störungen. Aber es bedeutet eben auch, dass der Nutzen und die Last dieser Beziehungen so ungleich verteilt ist. Und das erklärt natürlich dann auch, warum Frauen von diesen Beziehungen viel weniger profitieren als Männer. Dann kommt noch dazu, und das darf man natürlich auch nie vergessen, im Kontext dieser Beziehungen, also es ist gerade in Deutschland ja diese große Dunkelfeldstudie erschienen zum Thema häuslicher Gewalt, wo rauskam, dass nur 95, also dass nur 5% überhaupt angezeigt werden oder in der polizeilichen Statistik dann überhaupt aufscheinen. Und das zeigt uns ja, wie weit verbreitet häusliche Gewalt ist. Und diese häusliche Gewalt findet ja ganz oft in heterosexuellen Paarbeziehungen statt. Ja. Und in Familien, die aus heterosexuellen Paarbeziehungen heraus entstehen. Und die Opfer sind fast immer Frauen, beziehungsweise Frauen und ihre Kinder. Und die Täter sind so gut wie immer Männer. Und ja. Das ist auch etwas, was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir über Paarbeziehungen sprechen, über romantische Liebe sprechen, dass das ein Beziehungskontext ist, in dem sehr viel Gewalt passiert, der lebensbedrohlich sein kann tatsächlich. Also man muss es einfach so sagen. Das ist ja nicht mal, eine Übertreibung. Also in Deutschland, also es gab ja ganz lang diese Zahl, dass in Deutschland jeden dritten Tag, glaube ich, war, dass eine Frau von ihrem Mann oder Ex-Mann oder Partner oder Ex-Partner ermordet wird. Und mittlerweile ist es ja im Grunde jeden Tag so. Hm.
Ja. In Deutschland sind die Zahlen krass, ne? Und wenn du sagst, nur 5% werden überhaupt angezeigt und also vom Jahr 23 auf 24 und auf 24 auf 25 ist die Gewalt gegen Frauen exorbitant stark gestiegen. Ne? Also ich glaube von 23 auf 24 schon so um die 30% oder irgendwas und dann nochmal um über 70%. Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Plus, viele dieser Gewalt passiert eben im partnerschaftlichen Kontext, ja, oder halt auch oftmals nach Trennung oder in der Trennungsphase. Mhm. Das ist jetzt auch eine neueste Statistik vom BKA. 50% dieser Taten werden der politischen Motivation rechts zugemessen. Ne? Also, wo man auch merkt, so, rechte Gesinnungen und vielleicht, ne, was man dafür vielleicht auch für ein Frauenbild da mitteilt oder mitvermittelt oder so. Ne? Woher auch immer jetzt diese, also 50% finde ich schon viel, ja, gegenüber, es gab verschiedene Klassifizierungen. Yeah, ne? Und so wie ich dich verstanden habe, machst du auch den Punkt in deinem Buch, dass das, was du auch gerade gesagt hast, Care-Arbeit und diese ganze Mental Load, Emotional Load, war zum Beispiel auch ein Begriff, den ich auch neu gelernt habe in meiner Recherche für mein Buch. Ne? So dieses die Emotionen der anderen auch noch mit zu managen, ne? Und zu gucken, wem geht's gerade schlecht und wer braucht gerade irgendwie was und sich selbst auch zurückzustellen, um zum Beispiel einen Konflikt zu vermeiden, ne? Also sich selber anzupassen. Also dieses ganze Antizipieren, dieses ganze Familiengefüge, Beziehungsgefüge irgendwie intakt zu halten, das machen auch überwiegend Frauen, ne? Die dann Dinge vielleicht nicht ansprechen. Also, und das ist ja auch unheimlich anstrengend. Es ist einfach unheimlich anstrengend, die ganze Zeit für mindestens eine andere Person noch mitzudenken und zu fühlen und zu managen und zu antizipieren. Und ich fand eine Statistik aus deinem Buch auch wirklich augenöffnend, die hast du hier mit drin aus Österreich, dass während der Corona-Pandemie alleinerziehende Frauen 9 Stunden Care-Arbeit pro Woche geleistet haben und Frauen in heterosexuellen Beziehungen 9,5 Stunden, also mehr, also nicht die, eigentlich müsste es ja die Hälfte sein, wenn man logisch rangehen würde, aber nein, es ist mehr, ja. Und das war so eine Zahl, das war so eine Statistik, wo ich dachte, okay, wow, ne, oder auch in Deutschland, ne, also wenn Männer arbeitslos werden, dann machen sie nicht mehr im Haushalt, die haben einfach mehr Freizeit. Die Frau macht genauso weiter im Haushalt. So
das,
Wahnsinn.
Und das wissen wir auch zum Beispiel, das wissen wir ja auch schon länger als Zeitverwendungsstudien, auch wenn beide zum Beispiel gleich viel Stunden Erwerbsarbeiten, also wenn beide gleich viel Stunden in der Erwerbsarbeit verbringen, dann ist es trotzdem so, dass die Frauen viel mehr Hausarbeit machen. Also das ändert nichts. Ja? Ja. Und ich fand das während des Corona-Lockdowns auch besonders spannend, diese Erhebung, weil es zeigt ja irgendwie, also es zeigt nicht nur irgendwie, es zeigt, dass eben die Männer, die ja eigentlich die zweite Erwachsene sind in diesem Haushalt, ja, eigentlich nichts der Arbeit übernehmen, sondern Arbeit verursachen. Ja. Und das klingt alles immer so total sarkastisch und übertrieben, aber es ist einfach, das sagen uns die Zahlen. Ja, das ist ja nicht mal ein Scherz, den ich mache, sondern das ist einfach offensichtlich so. Das ist eine Sache, wo mir dann ganz viele alleinerziehende Mütter danach geschrieben haben, die zu mir gesagt haben, dass sie, also einfach aus persönlicher Erfahrung, die das bestätigt haben und die gemeint haben, seit sie quasi alleinerziehend sind, sind sie viel weniger belastet und haben viel weniger Arbeit als davor, weil es tatsächlich einfach in diesen Paarbeziehungen so war, dass sie nicht nur Kinder betreuen mussten, sondern sie mussten auch noch einen Mann betreuen. Ja. Ja. Was ich auch immer besonders spannend finde, und das finde ich deshalb spannend, weil meine halbe Familie und meine halbe Verwandtschaft im Gesundheitswesen arbeitet. Und was da so spannend ist dass sie auch, also dieses Management von allen im Haushalt, das bezieht sich ja auf alle Lebensbereiche. Und ich finde es besonders augenscheinlich auch immer im Bereich Gesundheit, weil es ist ganz oft so, dass Frauen in heterosexuellen Paarhaushalten und Ehen beispielsweise für alle in der Familie, die Arzttermine ausmachen, die auch oft mitgehen zu den Arztterminen. Ich kenne Ärzte, die sagen mir, oder Krankenschwestern, die sagen mir, dass Frauen zu den Terminen, also dass Frauen die Termine für die Männer ausmachen und dass sie dann auch zu den Arztterminen mit ihnen mitgehen, was ja okay ist, aber dass sie dann während dieser Arzttermine sozusagen auch die Sprechperson sind für den Mann. Ja, also dass sie diejenigen sind, die dann wissen, welche Medikamente der Arzt, Mann regelmäßig nimmt, welche Allergien er hat. Und dass es wirklich ganz oft so ist, dass die dann zu zweit beim Arzt sitzen und der Mann ist sich irgendwie verzweifelt zur Frau dreht, wenn der Arzt fragt, welche Grunderkrankungen er hat und welche Medikamente er nimmt, weil er es gar nicht weiß. Ja. Das passiert sehr oft. Was ich auch schon gehört habe von Notfallsanitätern, was besonders tragisch ist, ist, dass wenn ein Mann irgendwie bewusstlos am Boden liegt und seine Ehefrau steht daneben, weiß die ganz genau, welche Medikamente er regelmäßig nimmt, welche Allergien er hat, was er für Grunderkrankungen hat. Und das ist schon öfter der Fall war. Und wie gesagt, das sind alles immer so persönliche Erzählungen. Das kann ich jetzt nicht in einer Statistik fassen, aber das höre ich sehr oft, dass wenn sozusagen die Frau bewusstlos am Boden liegt und der Mann daneben steht, der Mann halt eigentlich gar nicht weiß um den Gesundheitszustand der Frau, weil er sich damit nicht auseinandersetzt. Weil es die Frau ist, die das für alle managt in der Familie, für die Kinder sowieso, aber oft auch für den Ehemann. Und das finde ich besonders krass tatsächlich. Auch, dass die Frauen ganz oft dafür sorgen, dass die Männer dann zur rechten Zeit ihre Medikamente einnehmen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist nur ein Lebensbereich. Ja. Erklärt, warum Männer, die mit Frauen verheiratet sind, länger leben. Ja? Weil sie jemanden haben, der sich um sie kümmert. Der dafür sorgt, dass sie zu Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel gehen. Männer, die mit Frauen verheiratet sind, gehen auch öfter zum Arzt beispielsweise. Ja. Also man sieht schon, dass da sehr viel Fürsorgearbeit passiert von Frauen. Und das ist natürlich auch eine ungeheure Last. Und man kann sich natürlich dann schon mal die Frage stellen, wozu macht man das überhaupt?
Ja, und da kommt ja sozusagen dein, also so habe ich es verstanden in dem Buch, dass du sagst, naja, uns wird das verkauft als Liebe. Ne? Also die Paarbeziehung, der sozusagen wurde vielleicht so ein bisschen etabliert für die Männer, ja, damit die halt jemanden haben, der sie für sie sorgt und so weiter, weil sie profitieren eher davon. Und uns Frauen wird halt gesagt, oder als Mädchen ja schon, oh ja, Hauptsache du findest deinen Prinzen, ne? Also wir werden ja von früh heran, das fing ja mit Disney-Filmen, fing mit Büchern an. Also ich habe ja jetzt auch ein Kind und manche Bücher, die lege ich ja sofort wieder weg, weil ich denke, was ist das? Bitte nicht, ne? Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen aufdröseln, was sozusagen ja so das System dahinter ist, mit dem Ziel dann, Frauen in die romantische Paarbeziehung zu bekommen?
Ja, ich finde es total spannend, dass man als Mädchen irgendwie von klein auf sehr darauf trainiert wird, die Liebe zu wollen. Also es ist, das ist ja nicht nur bei erwachsenen Frauen, also, aber da auch. Also wenn man sich anschaut zum Beispiel, welche Themen sogenannte Frauenmagazine behandeln und welche Themen sogenannte Männermagazine behandeln. Also bei Männermagazinen geht es dann um Autos und es geht um Sport und solche Sachen. Vielleicht noch bei manchen um ein bisschen Kunst und Kultur und Politik und Wirtschaft, so Bitcoin, whatever. Und bei Frauen geht es halt ganz oft um, wie kann ich eine bessere Liebhaberin werden? Wie mache ich mich besonders attraktiv? Wie kann ich auch Schönheitsarbeit möglichst erfolgreich leisten, damit ich einen möglichst guten Partner anziehe sozusagen. Ne? Also das ist ganz stark eingeschrieben in unsere Vorstellung von Weiblichkeit auch. Oder Weiblichkeit wird auch kulturell ganz stark darüber konstruiert, dass man die Liebe möchte und vor allem, dass man die Liebe eines Mannes möchte oder zumindest das Begehren eines Mannes, damit daraus Liebe werden kann. Du hast vorhin schon Disney-Filme angesprochen. Das finde ich, ich habe mich da eine Zeit lang wissenschaftlich damit beschäftigt. Ich finde das total spannend. Also ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen und da waren ja diese 90er Jahre Disney-Filme, waren so Pocahontas und Beast und Ariel. Und das sind ganz spannende Filme, weil diese Filme alle rund um eine sehr rebellische Teenager-Tochter kreisen. Ja, die sich eigentlich auflehnt gegen das System, in dem sie lebt. Also zum Beispiel Belle liest sehr viel, das finden alle im Dorf eigenartig. Sie finden es so eigenartig, dass sie Lieder drüber singen. Ja, und sie möchte eigentlich raus aus dieser komischen Dorfgemeinschaft und passt irgendwie gar nicht dazu. Bei Pocahontas, ein Film, der aus mehreren Gründen sehr problematisch ist, aber wenn man sich jetzt alleine darauf konzentriert, dann ist sie eigentlich eine, die am Anfang sagt, dass sie sich gegen eine, oder sie sich am Anfang gegen eine arrangierte Ehe eigentlich wehrt und sagt, nee, ich will diesen Mann nicht. Und es war wartet was anderes, Besseres auf mich. Und sie ist auch grundsätzlich eine, die irgendwie sehr viel herumrennt und nicht das tut, was man ihr sagt. Ariel schwimmt an irgendwelche Orte, wo sie nicht sein darf. Ihr Vater verbietet ihr das, sammelt irgendwelche Gegenstände, die sie nicht sammeln darf. Aber das Spannende ist, bei all diesen jungen Frauen ist es so, dass das, was sie ausmacht, eigentlich nur dazu führt, dass sie einen Prinzen finden oder einen Mann finden. Bei Belle ist es das Lesen, dass sie quasi dann besonders öffnet für den Prinz, für das Biest, weil der ja eine Bibliothek hat. Ja? Also so dieses, es wird immer die Geschichte dieser rebellischen jungen Frau dann aufgelöst in diesem, also es ist quasi dann immer so ein, nur ein Vehikel, dass sie dorthin kommt, wo sie hinkommen soll, nämlich zu einem Mann. Bei Ariel ist es ja so, dass sie diese Gegenstände sammeln und dann ist es letztendlich so, dass sie Teil der Welt der Menschen werden will, weil der Prinz Eric auch ist. Ne? Also und bei Pocahontas ist es halt so, dass sie sagt, dass irgendwas Besonderes noch auf sie wartet und die Großmutter Weide sagt ihr, dass noch irgendwie was Besonderes auf sie wartet. Und das Besondere, das auf sie wartet, ist dann John Smith. Ja, so. Und also es ist total spannend, dass wir eigentlich total rebellische, irgendwie ganz coole Frauenfiguren haben, die dann aber alle so... Also dann stellt sich raus, dass das Cool und Rebellische an ihnen eigentlich ist, dass sie halt einfach einen Mann kriegen irgendwann. Ne? Ja, also es wird dann immer so aufgelöst. Also und ich finde, dass eben so die Identifikationsfiguren, die wir haben, schon als Mädchen, eben ganz stark geprägt sind von diesem romantischen Narrativ. Ja? Mhm. Auch wenn es zuerst vielleicht nicht so aussieht. Mhm. Und also ich habe selber die Erfahrung gemacht in meinem Aufwachsen, dass von mir als Mädchen irgendwie immer erwartet wurde, dass Teil meiner Vision, wie ich meine Zukunft verbringen möchte, immer war, dass ich irgendwann einen Mann und Kinder habe. Mhm. Und das war eine Erwartungshaltung, die ich bei den männlichen Schulkollegen so nicht wahrgenommen habe. Da ging es ganz stark darum, was wollen die beruflich mal machen oder auch was haben die für Hobbys, was haben die für Interessen. Da ging es sehr stark um sie selbst, um ihre eigenen Wünsche. Und bei Mädchen ging es immer irgendwie so darum, wie sie dann irgendwann mal die Wünsche anderer erfüllen können. Mhm. Und ich hatte sehr bald irgendwie auch so, das ist jetzt wieder so eine persönliche Sache, ich hatte sehr bald in meinem Aufwachsen auch so dieses Unbehagen damit, dass ich gemerkt habe, irgendwie Frau sein, da gehört es irgendwie dazu, dass man das irgendwie auch möchte oder möchten wollen muss so. Und dass Weiblichkeit eben ganz stark darüber auch hergestellt wird, habe ich den Eindruck. Und was da auch noch natürlich auch noch reinfällt, ist die ganze Schönheitsarbeit, das habe ich schon so im Vorbeigehen jetzt mal angesprochen, weil das ja auch daran hängt. Also das ist ja auch verknüpft mit der Idee, also wir alle wissen, welchen unfassbaren Schönheitsnormen Frauen unterworfen sind, die völlig, völlig irre sind. Aber das ist ja auch verknüpft mit der Idee, dass sie attraktiv sein sollen für jemanden. Ja, also da geht es ja auch ganz stark darum, dass man irgendjemanden, dass man vielleicht von irgendjemandem an, dass man einen guten Ehemann findet. Eigentlich ist es eine ganz konservative Idee im letzten Endes. Das ist bei Frauen nochmal viel wichtiger als bei Männern, dass sie gut aussehen. Das wissen wir auch. Also das ist jetzt nicht überraschend. Und das fällt da, finde ich, auch hinein. Ja, und es ist, also Simone de Beauvoir hat ja schon beschrieben, dass Liebe für Männer und Frauen was ganz Unterschiedliches bedeutet. Und sie hat im Grunde auch beschrieben, dass es für Frauen bedeutet, dass sie etwas geben und für Männer bedeutet, dass sie etwas nehmen. Und das ist, glaube ich, was wir in der Realität sehr gut wiedergespiegelt sehen. Also Frauen, ich beschreibe das so, dass Frauen eben zu Liebesdienstleisterinnen erzogen werden und Männer zu Liebesempfänger, ja.
Ja. Und ja sozusagen, also nochmal für die Frau, unter dem Deckmantel der Liebe. So, ne? Ich mache das alles aus Liebe. Ich werde dafür nicht bezahlt, ich bekomme dafür nichts. Also nicht, ich sag mal, nicht 50-50 den Gegenwert sozusagen wieder zurück. Aber weil wir uns ja so lieben und weil Liebe und Ehe und Beziehung und Kinderkriegen so das Ideal der Frau ist, habe ich das Gefühl, es wird einfach so mit eingerechnet. Ja, das ist dann halt irgendwie so, ne? Also wenn ich eine Beziehung haben will mit einem Mann, dann gehört das halt für mich mit dazu, dass ich A bis Z eigentlich alles alleine mache und weniger Geld verdiene und in Teilzeit arbeite und Elternzeit gebe und mein Mann geht weiterhin arbeiten und akkumuliert sein Vermögen, ne? Und wenn ich mich trennen will, kann ich mir nicht meine eigene Wohnung leisten. Also das ist ja auch dieses Ding, also wenn man das mal weiter denkt in den einzelnen Leben auch, ne? Und ich meine, bei uns geht es jetzt viel um Finanzen nun mal, ne? Das sind ja, das zeigt sich ja auch in Eurozahlen am Ende des Lebens auf dem Konto, sei es in der Rente, ja, in der Pension Gap, sei es in der Lifetime Earnings Gap, so während halt Frauen kostenlose Care-Arbeit verrichten, gehen Männer halt Erwerbsarbeiten oder Rennrad fahren, ja, weil sie Freizeit haben.
Ja, genau.
Und akkumulieren halt Vermögen, ne?
Und das Spannende ist ja, also wenn man sich historisch anschaut, wann diese Idee der Liebesehe ganz besonders wichtig wurde, das war eben im Zuge der Industrialisierung, genau. Also als so kapitalistische Verhältnisse eigentlich aufgekommen sind, weil sich zu dem Zeitpunkt eben auch die private und die öffentliche Sphäre so dichotomisiert hat. Und die öffentliche Sphäre wurde dann zu einer männlichen Sphäre und die private Sphäre wurde zu einer weiblichen Sphäre. Und man brauchte dann plötzlich jemanden, der oder die, während eine Person sozusagen im Arbeitsmarkt zur Verfügung stand, also in die Betriebsstätte ging, um zu arbeiten, brauchte man natürlich irgendjemanden währenddessen, der dann irgendwie Wäsche wäscht und kocht und Kinder betreut und dafür sorgt, dass die Arbeitskraft der Person, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, reproduziert wird.
Ja.
Und das waren dann die Frauen. Und man braucht natürlich irgendein Argument, um Menschen dazu zu bringen, in einem kapitalistischen System, wo Geld bedeutet, dass man partizipieren kann und kein Geld bedeutet, dass man nicht partizipieren kann. Und wo sozusagen mit der monetären Vergütung auch einhergeht, dass man das Arbeit wertgeschätzt wird. In so einem System braucht man natürlich einen guten Grund für Menschen, warum die irgendwie was tun sollen, wofür sie nicht bezahlt werden und dann irgendwie nicht partizipieren, also dann zu Hause sind, nicht partizipieren können. Und da wurde halt dann eben Liebe ganz besonders wichtig, aber gar nicht so sehr die Liebe, die Frauen bekommen von irgendjemandem, sondern die Liebe, die sie geben. Da kam dann ganz stark die Idee auf, du kriegst nichts dafür, aber du machst es aus Liebe und deshalb bist du eine besonders gute Frau, eine besonders gute Ehefrau und eine besonders gute Mutter. Ja. Genau, und das ist dein Lohn, sozusagen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu verstehen, wie sehr diese Idee oder die Ideologie von romantischer Liebe eingeschrieben ist auch in die Art, wie bei uns Wirtschaft organisiert ist, auch wie Steuern organisiert ist. Das hängt es ist ein zutiefst politisches Thema. Ja, es ist nicht nur ein, das wird auch ganz oft falsch verstanden, Frauen, hat wieder eine Frau ein Buch über Liebe geschrieben und in dem Fall regt sie sich halt drüber auf. Das ist nicht ein Lifestyle-Thema, sondern das ist ein politisches Thema. Weil die Art, wie unsere ganze Gesellschaft und unser ganzes System aufgebaut ist, basiert auf dieser Idee, dass sich Menschen in Zweierbeziehungen organisieren und dass jeder Part in dieser Beziehung eigentlich eine ganz spezifische Aufgabe hat. Das 40-Stunden-Vollzeit-Arbeitsmodell basiert auf dieser Idee. Das kann nur funktionieren, wenn eine Person daheim ist und eine Person geht erwerbsarbeiten. Ja? Ja. Und es kann nur basieren darauf, dass eine Person quasi ausgebeutet wird, ohne bezahlt zu werden und die andere Person erwerbsarbeitet und dafür bezahlt wird. Und das ist auch der Grund, warum das für ganz viele Frauen mit dieser Doppelbelastung und mit Familie und Beruf unter einen Hut kriegen nicht funktionieren kann, nicht weil sie es nicht hinkriegen, sondern weil das System darauf ausgerichtet ist, dass es gar nicht funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was man betonen muss, dass die Art, wie Wirtschaft organisiert ist, zutiefst verknüpft ist damit, wie Wirtschaft organisiert ist, wie der Arbeitsmarkt organisiert ist, wie das Steuersystem organisiert ist, alles. Ja. Genau. Ja. Ist zutiefst verknüpft mit dieser Idee von romantischer Liebe. Ja, also das ist ein massiv politisches Thema.
Jetzt sehen wir auch sozusagen eine neue Stimmung, zumindest in meiner Bubble, du hast es auch schon beschrieben, ne? Und dann lese ich ganz oft so von der Male Loneliness Epidemic. Und da muss ich immer sehr stark schmunzeln, so ehrlicherweise, weil ich mir denke, naja, also wenn die Männer sozusagen die Counterpart sind und die sind jetzt alle lonely, warum habe ich noch nie was von der Female Loneliness Epidemic gehört? Also ich kenne keine Frau, die irgendwie einsam ist, weißt du? Also wir machen halt unseren Shit so und leben halt unser Leben. Was ist deine Sicht auf dieses Phänomen Male Loneliness Epidemic?
Ich möchte ganz so viel dazu sagen. Also einerseits muss man natürlich sagen, dass Einsamkeit, das habe ich vorhin schon gesagt, ein sehr ernstzunehmendes Problem ist.
Genau, reden wir auch gleich nochmal drüber.
Ja. Ja, genau. Die WHO hat ja selbst, also das ist eines der Ziele, irgendwie deklariert, dass man Einsamkeit bekämpfen muss, weil das so schlimm ist für Menschen. Aber keine Studie dieser Welt sagt uns, dass Männer einsamer werden als Frauen. Wir wissen, dass die Einsamkeit insgesamt steigt. Das hat verschiedene Gründe. Und das ist etwas, was wirklich sehr ernst zu nehmen ist. Aber, weil es auch unter anderem, auch das ist auf mehreren Ebenen ein politisches Thema, weil Einsamkeit auch mit Radikalisierung zum Beispiel zusammenhängt. Das wird auch viel zu wenig besprochen. Ja. Also, dass Menschen, die einsam sind, viel eher dazu neigen, sich auch zu radikalisieren und so weiter. Aber das ist nur eine Side Note. Aber es macht uns auf jeden Fall unglücklich und krank und so weiter und so fort. Also Einsamkeit ist ein wichtiges Thema, aber es sagt keine Studie der Welt, dass Männer mehr einsamer werden als Frauen. Eigentlich habe ich letztens sogar gelesen, dass die einsamste Gruppe, wenn man sich Erhebungen anschaut, Mütter sind. Was auch nicht überraschend ist.
Weil
die komplett alleine gelassen werden in dem Moment, wo sie Kinder kriegen. Ja. Von ihren Männern und von allen anderen. Ja, genau. Eben. Ja. Das habe ich mir gedacht, dass du vorher gesagt hast, du kennst keine einzelnen Frauen. Ich habe mir gedacht, doch, eigentlich kenne ich Frauen, die mir gesagt haben, in dem Moment, dass ich Mutter wurde, war mein Radius plötzlich irgendwie ein paar Quadratmeter und ich war alleine. zu Hause.
Jahrelang.
Mit einem, genau. Und hat keine Ansprechpartnerinnen mehr, weil ich die einzige Person, mit der ich zu tun hatte, konnte noch nicht sprechen, so ungefähr. Ne?
Ja.
Also das ist ein Problem, dass Mütter wahnsinnig einsam sind.
Ja.
Es ist natürlich nicht kein Zufall, dass wir, also das hast du ja schon angesprochen, also wenn jetzt Männer deshalb so einsam sind, weil sie keine heterosexuellen Beziehungen mehr haben, dann müsste das weibliche Counterpart ja genauso einsam sein. Warum sprechen wir darüber nicht? Und das liegt natürlich daran, dass wir männliche Bedürfnisse viel ernster nehmen. Finde ich es auch immer so lustig, dass wir dann immer drüber sprechen, dass Männer irgendwie keine Gefühle zeigen dürfen und dass wir darüber nicht irgendwie sprechen dürfen. Aber wir reden die ganze Zeit über männliche Gefühle. Das ganze Gerede über die Meloneness-Epidemic ist ein ständiges Reden über männliche Gefühle und über männliche Anspruchshaltung auch. Ja.
Ja.
Während wir weibliche Gefühle komplett ignorieren dabei, weil was ist mit weiblicher Einsamkeit? Also das wäre ja genauso relevant. Ne? Die Meloneness-Epidemic oder diese Idee von Meloneness passiert ja auf der Idee, dass die einzige Möglichkeit für Männer, nicht einsam zu sein, eine heterosexuelle Paarbeziehung ist.
Genau.
Ja. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt, die sind einsam, das wäre ja schlimm, sondern die sind einsam und jetzt muss aber bitte doch irgendeine Frau kommen und sie aus der Einsamkeit retten. Ja?
Ja.
Also es ist auch eine patriarchale Anspruchshaltung daran geknüpft.
Mhm.
Was besonders spannend ist, ne? Mhm. Also quasi die Frauen haben jetzt wieder die Aufgabe, sich um die armen Männer zu kümmern, die so furchtbar einsam sind.
Stimmt, ja, stimmt. Ja.
Das ist ja auch deshalb spannend, weil Männer ja auch andere Beziehungen haben könnten.
Mhm.
Ja, sie könnten auch Beziehungen zueinander haben. Was ich da sehr spannend finde, ist, wenn wir uns die Freundschaftsforschung ansehen, die sagt uns, dass Frauen ganz oft viel engere, tragendere, platonische Bindungen haben als Männer. Viel intimere Freundinnenschaften.
Mhm.
Da gibt es auch so spannende Erhebungen, wo man dann Frauen in heterosexuellen Paarbeziehungen und in heterosexuellen Ehen fragt, wer ist deine wichtigste Ansprechperson, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wenn was Gutes passiert, wenn du irgendwas Emotionales teilen möchtest, wenn du Unterstützung, emotionale Unterstützung brauchst, dann sagen die Frauen, die mit Männern verheiratet sind, ganz oft meine beste Freundin, meine Mama oder meine Schwester, also irgendeine enge weibliche Bezugsperson. Und der Partner ist meistens an zweiter oder dritter Stelle.
Mhm.
Wenn man Männer dieselbe Frage stellt, die in heterosexuellen Paarbeziehungen sind und in heterosexuellen Ehen, dann sagen die so gut wie immer meine Ehefrau.
Ja, klar. Ja,
da ist niemand sonst da. Ja.
Genau, und das meinte ich so ein bisschen, als ich vorhin gesagt habe, ich kenne keine einsame Frau. Also, ne, so dieses, und das beschreibst du auch in deinem Buch, wie auch sozusagen Frauen eigentlich dazu tendieren, schon mehrere Beziehungen auch zu führen. Also jetzt schon wieder Beziehungen, nicht im Sinne von romantische Beziehungen, sondern einfach eine Beziehung zueinander zu führen. Und Männern das vielleicht irgendwie nicht so leicht gemacht wird oder keine Ahnung, woher das kommt.
Mhm.
Und dass das auch noch ein Grund ist sozusagen oder ein Mechanismus, dieses Liebeskonstrukt für Frauen so hoch zu hängen, ja, damit sie sich sozusagen zu einem Mann hin orientieren, um für den zu sorgen, dass der nicht so einsam ist. Und gleichzeitig ja auch, und das beschreibst du ja auch sehr eindrücklich in deinem Buch, wird aber auch erwartet oder ist es halt normal, dass Frauen dann ihre Freundinnenschaften erstmal vernachlässigen. Mhm. Ne? Und dann ist man irgendwie jahrelang so eine Einheit und nur noch reiner Fokus irgendwie darauf, weil das gehört sich so und hier, du bist jetzt irgendwie my person und so weiter. Und das beschreibst du ja auch. Ne? Und wenn dann die Trennung ins Haus steht, dann hat eine Frau so viele von den anderen Beziehungen irgendwie aufgegeben für diese romantische Beziehung. Der Mann hat, ich sage es mal übertrieben, irgendwie seine drei Buddies, mit denen er ein bisschen Fußball guckt und biert. Also wir sind jetzt hier sehr in Klischees unterwegs, ne? Aber das ist ja so ein bisschen das, worum es ja dann irgendwie auch geht, ne? Warum man irgendwie sagt, oh, jetzt sind die Männer so male lonely und die Frauen haben aber weiterhin sozusagen ihre Freundinnen. Ne? Und das beschreibst du ja auch, dass diese Ehe oder diese romantische Liebesbeziehung auch so ein bisschen dazu dient, die Frauen so aus ihren Communities so rauszuziehen und fast schon so ein bisschen zu isolieren, oder?
Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein Stück weit, führt zu einer Entsolidarisierung und zu einer Isolierung von anderen Frauen ganz oft, wenn man jetzt in einem heterosexuellen Kontext denkt. Ja.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass Männer eben dann ganz oft nur eine Frau als oder ihre Frau als Bezugsperson haben.
Ja.
Das führt dazu, dass Frauen natürlich diese ganze emotionale Last dann auch tragen müssen, die einzige Bezugsperson zu sein.
Und noch Therapeutin sind und alles,
Und Krankenschwester und alles.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Männer dadurch massiv so emotional abhängig werden von ihren Frauen.
Ja, stimmt.
Was ja auch dann zu spannenden, glaube ich, wie soll ich sagen? Also Rolf Pohl beschreibt das in das Feindbild Frau, dass Männlichkeit ja ganz stark über ich bin autonom, ich bin stark, ich brauche niemanden sonst konstruiert wird. Ja? Also dass stoische Männlichkeit ist ganz wichtig und Unabhängigkeit und so weiter. Und dass aber der heterosexuelle Mann sozusagen in Beziehung mit Frau massiv abhängig ist und dadurch entsteht auch quasi Aggression gegenüber dieses Objekt, von dem man so abhängig ist. Das darf man, glaube ich, auch nicht ausblenden. Und was ich dabei auch noch wichtig finde, ist, dass in dem Moment, wo dann die Paarbeziehung wegfällt, Männer, und das wissen wir auch aus der psychologischen Forschung, viel schlechter mit Trennungen umgehen können, as a result of die Partnerin ist die einzige Person, die eigentlich Bezugsperson ist.
Yeah.
Die können vielleicht mit Trennung umgehen, die brauchen länger, um drüber hinwegzukommen. Männer brauchen die romantische Liebe eigentlich viel mehr als Frauen, weil sie oft nichts sonst haben. Ja? Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir so viel über Male Loneliness sprechen, weil es einfach so eine zutiefst männliche, patriarchale Idee ist, dass die romantische Beziehung das Einzige ist, was wichtig ist und das Einzige, was uns am Leben hält in unserem sozialen, oder was unsere sozialen Bedürfnisse und unsere Intimitätsbedürfnisse erfüllt. Ich glaube, dass die weibliche Erzählung dazu eine ganz andere ist, nämlich dass Frauen viel mehr einfach in breiteren Netzwerken einfach sind und auch ganz oft viel engere Freundschaften haben. Und das ist was sich in der Forschung auch niederschlägt. Also das zeigt uns die Forschung. Und was du vorhin als Klischee angesprochen hast, das ist ein Klischee, aber so schockierend das ist, es spiegelt sich auch wirklich in den Daten auch so. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass das beschreibt Robin Dunbar, das ist ein Freundschaftsforscher, der sagt, dass Frauen eben oder Mädchen von klein auf lernen, Beziehungen herzustellen über Kommunikation und Verletzlichkeit und sozusagen man sitzt gegenüber und spricht miteinander über Dinge, die einen bewegen. Und dass Burschen lernen, das eher nicht so zu machen und eher gemeinsam Dinge tun. Ja, also man unternimmt was gemeinsam, man macht Sport gemeinsam, man schaut was gemeinsam an, ja, so. Also wirklich das Klischee von, wir sitzen da und schauen Fußball, im Gegensatz zu, wir sitzen beim Café und sprechen miteinander.
Ja, ja.
Und das ist ja auch was so in einer patriarchalen Gesellschaft sehr abgewertet wird, dieses Sprechen von Frauen. Also das ist dann so der Weibertratsch und so, ne? Aber dieser Weibertratsch ist das, was Beziehungen, das ist das, was Beziehungen aufrechterhält. Und das ist das, was zu intimen, erfüllenden Beziehungen führt. Also ja, das ist auch, glaube ich, was man noch dazu sagen muss, dass, all die Dinge, die eigentlich dazu führen, dass man schöne Freundschaften ausbilden kann, auch eben im Patriarchat sehr abgewertet werden. Das ist auch kein Zufall.
Ja, das denke ich nämlich auch. Und das beschreibst du ja auch in deinem Buch. Das ist, also es wirkt für mich schon so, genau, wie du sagst, auch du hast es, glaube ich, auch so ein bisschen hergeleitet, wo das Wort Tratschen herkommt. Also, ne, das, also das schon auch viel Energie sozusagen da reinfließt, Frauen von Frauen zu trennen, so ein bisschen. Ne? Also, dass eben nicht diese Communities gebildet werden, dass eben nicht diese Freundinnenschaften vielleicht so eng bestehen, weil jetzt hat sie irgendwie den Mann. Also das ist Punkt 1 und Punkt 2, was ich auch nochmal so als Gesamtkonstrukt irgendwie total spannend finde. Also je mehr ich mich da auch reinarbeite, und du hast es eigentlich gerade auch gesagt, ne, dass Männer mehr von Beziehungen oder von romantischen Beziehungen profitieren als Frauen. Und trotzdem wird Frauen immer erzählt, das Narrativ ist ja immer, du brauchst einen Mann. Aber eigentlich ist es doch genau andersrum. Also, und je mehr, also, ne, so, wir haben darüber gesprochen, wie die ganze emotionale Arbeit, die ganze Care-Arbeit, das Ganze, und also von vorne bis hinten hält ja sozusagen in diesem Bild, in dem wir uns gerade bewegen, die Frau eigentlich alles am Leben, so. Und gleichzeitig wird uns Frauen immer gesagt, wir bräuchten den Mann zum Leben, aber eigentlich ist es doch andersrum korrekt, oder?
Ja, also ich meine, historisch war es auf jeden Fall so. Ne? Also die Männer haben sich das System ja so eingerichtet, dass Frauen tatsächlich Männer brauchten, weil sie tatsächlich nicht Subjekte waren, auch im rechtlichen Sinne nicht ganz lange. Also sie konnten keine Verträge unterzeichnen, sie konnten irgendwie keine Bankkonten haben, nicht arbeiten gehen.
Richtig.
Man brauchte einen Mann, um überhaupt irgendwie leben zu können, um ein Dach über dem Kopf
zu sein.
Um was zu essen zu haben und ein Dach über dem Kopf. Ja.
Ja. Aber heute ja eigentlich, also heute ist natürlich diese finanzielle Abhängigkeit noch, ne? Und ich glaube, das ist so sozusagen eine große Bastion, die wahrscheinlich noch fallen muss.
Genau, das ist eine große Bastion, und aber gleichzeitig sind wir, glaube ich, so ein bisschen die erste Generation, wo es wirklich viele Frauen gibt.
Ja.
die ohne Männer gut leben können.
Überhaupt die Möglichkeit haben, ne? Also, dass die Gesetze nicht mehr gibt. Und also, ich meine, meine Oma durfte noch kein eigenes Konto haben, so, ne? Meine Mutter schon, aber, also, ne, das ist ja auch Gesetze und bis es dann sozusagen in der, also, bis es dann wirklich doing ist in der Gesellschaft. Also, ich finde auch unsere Generation, ja, also meine Generation, Millennial, wir sind eigentlich die Ersten, die sich halt überlegen, ah, warte mal, brauche ich das eigentlich? Ich kann das doch eigentlich alles irgendwie auch alleine haben. Und ja, ich glaube, das ist so gerade dieser, ja, dieser, der Zündstoff natürlich auch sozusagen da drin. Ne? Und weswegen wir vielleicht jetzt über Male-Loneliness sprechen und so, weil sich da einfach gerade was tut. Ja.
Ich meine, ich glaube, in dem Moment, wo dann Kinder im Spiel sind, dann dreht sich das Spiel wieder so ein bisschen. Also dann gibt es viel mehr finanzielle Abhängigkeiten noch ganz oft. Aber gerade... Gerade so diese Generation an Millennial-Frauen, die halt irgendwie dann auch studiert haben und gute Ausbildungen gemacht haben und dann halbwegs gut verdienen, immer noch bei weitem nicht so gut wie die Männer natürlich, aber die trotzdem irgendwie von ihrem Geld leben können. Das sind so die, das ist so die erste Generation an Frauen und deshalb haben wir auch dieses Phänomen des Heteropessimismus, das glaube ich ist sehr zu stark, die irgendwie sich dann denken, so Moment mal, wozu eigentlich? Ja. Also, wozu?
Ja, also, genau. So, wenn es mir gar nicht nützt, so what's in it for me?
Genau, wenn es mir nicht nützt, wenn es mich unglücklich macht, wenn es dazu führt,
Arbeit verursacht. Lebe,
Arbeit verursacht, die ich sonst nicht hätte, wenn ich eh schon schöne Beziehungen in meinem Leben habe, die nährend sind und schön und eng, vielleicht über Jahrzehnte halten, warum brauche ich dann noch irgendwie einen Herbert, der irgendwie nichts davon kann, was meine Freundinnen können, auf einer emotionalen Ebene? So, ne? Also, und deshalb ist es, glaube ich, so dieser Moment, wo ganz viele Frauen sagen, nee, ich, also Frauen einfach keinen Mann mehr brauchen und dann irgendwie Männer gewollt werden müssen.
Ja.
Und Männer machen jetzt die Erfahrung, es ist sehr wenig an ihnen, also sie haben irgendwie keine, sie haben keine Kompetenzen, die sie attraktiv machen für eine Beziehung. Ja. Und das ist jetzt auch wieder, also Julia Fox, die als Model bekannt ist und als Ex-Frau von Kanye West, wurde mal gefragt, warum sie zölibatär, also freiwillig zölibatär lebt, warum sie keine Männer datet und keine Sex hat mit Männern. Und ihre Antwort war, Männer just not very fuckable. So. Und das finde ich lustig, weil das dreht so ein bisschen diese Idee um, weil ganz lang früher Frauen immer gesagt wurde, ihr müsst euch attraktiv machen für Männer. Und jetzt dreht sich das so ein bisschen um und irgendwie Frauen sagen so, Moment mal, wir brauchen euch nicht. Es nichts an euch ist irgendwie... bringt uns
bringt
irgendwas.
Mir was.
So, es ist, genau. Warum sollten wir? Und, aber ja, genau, was ich auch noch sagen wollte, ist, und das ist auch, also das ist nicht nur was, was irgendwie Frauen auf Social Media lustig dahin sagen, dass Männer nicht fuckable sind, sondern tatsächlich ist es so, dass Psychologen in diesem Zusammenhang von einem Beziehungskompetenz-Gap sprechen. Also das ist auch tatsächlich etwas, was auch erforscht wird. Nämlich die Tatsache, dass Frauen einfach viel mehr relationale und kommunikative Kompetenzen aufgrund ihrer Sozialisation und aufgrund ihrer Situiertheit in der Gesellschaft mitbringen. Ja? Also Frauen werden massiv eben dazu erzogen, empathisch zu sein, Beziehungsarbeit zu leisten, zuzuhören, andere zu verstehen, auf andere einzugehen, Bedürfnisse zu antizipieren schon sogar. Und das ist etwas, was Männer nicht mitbringen in diesem Ausmaß. Und da wird eben gesprochen von einem sogenannten Beziehungskompetenz-Gap. Und dieser Beziehungskompetenz-Gap führt in dem Moment, wo Frauen Männer nicht mehr brauchen, dazu, dass sie sagen, warum sollte ich mit jemandem zusammen sein, der das alles nicht kann?
Total. Und während du so sprichst, ich gucke gerade Love is Blind. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Netflix, ich kenne es, ich habe es noch nie gesehen.
Also das ist, glaube ich, wäre für dich, glaube ich, gefundenes Fressen sozusagen. Ja. Weil, also, ja, also ich weiß nicht, es geht ja, es ist eine Dating-Show, keine Ahnung. Das Ganze ist ja eigentlich auch egal. Aber was ich da auch, und ich gucke ja schon lange, es gibt seit 10 Jahren, ich glaube, ich gucke es schon seit 10 Jahren irgendwie mehr oder weniger auch, weil ich das irgendwie super entertaining finde. Und da sehe ich es auch gerade. Es ist so spannend zu beobachten, das Standing der Frauen und das Standing der Männer. Ne? Also über diese 10 Jahre und so weiter, wie ich das irgendwie gucke, und klar, sie sind irgendwie nur ein Ausschnitt, aber wie sich die Frauen weiterentwickelt haben und wie sich die Männer weiterentwickelt haben. Die Männer größtenteils immer noch, ich sage es mal, emotionale Neandertaler. Ja, du denkst, das kann jetzt nicht wirklich, dein Frau, das hat er gerade nicht wirklich gesagt, der ist jetzt nicht wirklich so mit dieser Frau umgegangen und so weiter. Und die Frauen viel geklärter mittlerweile. Also, ne, die, genau das, was du sagst, ne, die sitzen dann da und sagen, weißt du was, also, ich brauche, also, ich bin jetzt nicht hier, um, also ja, wäre schön, wenn mein Perfect Match dabei wäre, aber ich bin jetzt nicht hier, um irgendjemanden zu nehmen. Also mein Leben ist hier und wenn du nichts adden kannst, so, dann brauche ich dich halt auch nicht. Ne? Und dann gehen die halt raus und verlassen die Show, weil sie sagen, ja, sorry, I choose myself. Du kannst ja, bist ja nicht mehr in der Lage, 3 Sätze über deine Gefühle zu sprechen. Also, so, was soll ich mit dir? Ne? Und das finde ich, ist jetzt natürlich ein sehr krasser Proxy, auf irgendwie sind auch amerikanisch und so weiter. Ja. Aber da fand ich es auch ganz spannend, so zu beurteilen, so zu beobachten, ne? Wie die Frauen wirklich sagen, so, I choose myself. Also entweder du hast hier was beizutragen oder halt nicht. Ne? Und ja, also zahlt genau auf das ein, was wir auch gerade gesagt haben und was sich ja anscheinend auch quantifizieren lässt. Liebe Beatrice, jetzt haben wir darüber gesprochen, sozusagen, wie man es nicht machen soll quasi, ne? Oder wo das Problem ist, ja, dieser engen Zweierbeziehung. Und im Buch gibt es ja auch Lösungsansätze. Also was würdest du denn sagen, wohin sollten wir shiften, wohin sollten wir eher unseren Fokus legen, wenn wir den Fokus wegschiften sollen von dieser Zweierbeziehung?
Ich sage sehr ungern Menschen, was sie zu tun haben, aber ich kann sagen, dass ich mich dazu entschieden habe und das war auch ein Prozess, der im Schreiben dieses Buches irgendwie so ein klarer wurde oder entstanden ist, dass ich eigentlich am liebsten freundschaftszentriert leben möchte. Also ich glaube, dass es etwas ist, was bis zu einem gewissen Grad sehr vielen Menschen sehr gut tun würde, wenn sie so diese große Idee der romantischen Liebe mal so ein bisschen auf die Seite schieben und mal sehen, welche anderen Formen von Liebe gibt es eigentlich, welche anderen Formen von Beziehungen und wie wichtig sind die eigentlich und wie tragend. Ne? Ja. Also das ist auch wieder ein Klischee, also diese Idee von der besten Freundin, die man irgendwie seit 20 Jahren hat und dann die hat irgendwie schon die letzten 3 Ehemänner miterlebt. Das ist halt ganz oft auch die Realität, ne? Also dass romantische Beziehungen enden ganz oft und öfter als andere Beziehungen.
Ja.
Die Frage, die sich stellt, ist, möchte man halt wirklich irgendwie alle paar Jahre dasselbe Spiel spielen, mit dieser seriellen Monogamie oder seriellen Romantik, dass man immer wieder sozusagen eine, die wichtigste One and Only Significant Other Liebe des Lebens Person hat, ja? Partner, mit der man alles teilt, mit dem man alles teilt und dann in ein paar Jahren wirklich wieder massiv einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil diese eine Person, die alles ist, weg ist. Ja?
Ja.
Das ist sehr destabilisierend. Es gibt ja Menschen, die meisten von uns haben Menschen, die uns schon lange begleiten und da stellt sich die Frage, sind das nicht eigentlich die Lieben unseres Lebens? Sollten wir nicht da vielleicht irgendwie Zeit investieren und Liebe investieren und Energie investieren, weil das sind halt die Leute, die ganz oft bleiben. Also das ist natürlich keine Garantie, keine Beziehung hat eine Garantie, dass sie ewig hält und Menschen sterben und Menschen trennen sich und so, und das passiert in allen Beziehungen. Aber ich glaube, man kann statistisch sagen, dass platonische Bindungen ganz oft länger halten als romantische Beziehungen. Gerade in einer Situation, wo eben Frauen entdecken, dass sie Beziehungen mit Männern eigentlich gar nicht so toll finden, ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, sich mal zu überlegen, welche Beziehungen habe ich denn schon in meinem Leben, die schön sind, die liebend sind, die nährend sind und wie kann ich den Fokus darauf legen und wie kann ich auch Dinge, von denen ich glaube, dass ich sie nur mit einem Partner tun darf oder tun soll, mit vielleicht Freundinnen tun. Ja, man kann im Grunde mit Freundinnen alles machen, was man mit Ehemännern macht oder fast alles, wahrscheinlich nicht alles, aber fast alles. Man kann mit Freunden und Freundinnen zusammenziehen, man kann
in Urlaub fahren,
man kann Hunde adoptieren, man kann auch Kinder kriegen gemeinsam. Ja? Da ist ja auch so die Frage, also das ist gerade das Thema Kinder, also ich habe nie einen Kinderwunsch gehabt, aber eine Sache, die mich immer schon gewundert hat, ist, dass Menschen tatsächlich glauben, dass es eine gute Idee ist, Kinder in romantischen Paarbeziehungen zu kriegen, wenn wir doch wissen, dass das Beziehungen sind, die sehr oft auseinanderbrechen. Und wir wissen auch, wie tragisch die oft enden. Und wir wissen auch, wie viel Gewalt denen passiert. Und dass man dann die Idee hat, dass man sagt, und das ist jetzt die Beziehung, in der ich noch irgendwie andere Menschen, die nichts dafür können,
reinhole. Das ist das beste Umfeld.
Das ist das Top. Das ist sowas Volatiles eigentlich. Ja? Ich habe mir immer schon gedacht, warum machen das Leute nicht irgendwie mit ihren besten Freundinnen, die sie schon 20 Jahre länger kennen? Und eigentlich viel stabilere Beziehungen haben. Das würde eigentlich mehr Sinn machen.
Stimmt.
Aber das ist nur so eine Side-Note. Ich will selber keine Kinder, aber das kann man sich mal überlegen. So. Man kann finanzielle Verantwortung teilen. Ja. Man kann sehr, sehr viel tun in Freundschaften, was man in Ehen oder Partnerschaften auch tun kann. Und man kann es vielleicht auf eine verlässlichere Art und Weise tun oder auf eine weniger stressige Art und Weise, weil es ganz oft eben dann auch nicht diese eine Beziehung ist, auf der alles lastet, die so mit Bedeutung überladen wird und die deshalb auch vielleicht auch gar nicht gesund sein kann, weil wir so viel reinprojizieren.
Ja,
Ja, was natürlich aber dann dazu kommt, ist, dass die romantische Beziehung die einzige Form von Beziehung ist, die man staatlich absichern kann, die man rechtlich absichern kann, die man ökonomisch absichern kann.
Ja, ja.
Und das ist dann wieder eine politische Frage, ne? Also es gibt kein anderes Modell als die Ehe und die eigene eingetragene Partnerschaft, zu definieren, wer ist für mich Familie. Und ich fände das eigentlich ganz wichtig, dass wir das können irgendwann. Weiter. Also dass wir entscheiden können, dass eben wer unsere wichtigsten Bezugspersonen sind und das nicht nur definiert ist durch biologische Verwandtschaft oder halt Ehe.
Ja, ja, ja. Ja. Eine letzte Frage noch, Beatrice. Das Buch ist ja durchaus auch sozialer Sprengstoff. Und mich würde mal interessieren, wie war die Resonanz auf das Buch? Also ich habe verschiedene Kommentare gelesen, auch unter dem Post oder ich glaube auch bei Amazon Reviews, wo wirklich Frauen geschrieben haben, so danke für dieses Buch. Jetzt habe ich mich endlich getraut, mich zu trennen. So in der Art, das war noch so das letzte, ja, so der letzte Funken, dass ich dachte, ja, jetzt habe ich es endlich. So, das war so das letzte, so vielleicht so eine Legitimation oder so, ne? Sozusagen, oh, jetzt, dank dieses Buches habe ich mich jetzt getrennt. War das so die überwiegende Resonanz? Gab es auch Gegenwind? Also, was waren so die Reaktionen drauf?
Ich habe so eine Zeit lang so eine Stricherliste gemacht, wie viele Frauen mir schreiben, dass sie sich getrennt haben nach diesem Buch. Und es waren zwischen April und Herbst letzten Jahres waren es ca. 35.
Wow. Dann und das sind nur aufgehört. Die sich melden.
Also, das sind die, die sich gemeldet haben bei mir. Ja. Ja.
Wow.
Und also, krass, ja. Also es ist so, ich habe schon bevor das Buch rausgekommen ist, zwei sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen. Und das fand ich wirklich erschütternd in der Heftigkeit. Weil ich mir das in der Form nicht gedacht hätte. Und zwar habe ich von Frauen ganz oft gehört, oh mein Gott, ja, danke, genau mein Thema. Genau mein Thema waren immer die drei Worte, die ich gehört habe von Frauen, also ganz, ganz oft. Und von Männern, auch in meinem Umfeld teilweise, also Männer, die auch grundsätzlich offen sind für feministische Ideen, wenn ich dir gesagt habe, ich schreibe jetzt ein Buch oder es kommt ein Buch, wo ich die Liebe kritisch mehr ansehe oder die romantische Liebe, dann war die Reaktion von Männern ganz oft so, was? Wie? Warum? Was ist denn schlimm? Was ist denn... Das ist doch alles gut. Das ist doch was Schönes.
Ja, klar, für die ist alles gut.
Liebe ist doch was Schönes. Und die Frauen, die quasi neben ihnen standen, waren so, oh mein Gott, danke, ja, bitte, endlich. Ja, endlich schreibt jemand so ein Buch. Und das fand ich so fast schon erschütternd, weil das teilweise Menschen waren, die miteinander in Beziehung standen. Und ich dachte mir dann so, Frauen leben in diesen Beziehungen in komplett anderen Realitäten als Männer. Ja. Und das hat für mich dann auch nochmal gesagt, also hat mir dann auch nochmal gesagt, dass das Buch auch wichtig ist. Und als es dann rausgekommen ist, kam dann natürlich sehr viel Gegenwind natürlich auch, ja. Also vor allem von Männern sehr aggressiv, sehr beleidigend, sehr untergriffig. Genau, und es ist halt, das habe ich ganz am Anfang gesagt, auch etwas, wo dann sehr oft auf eine persönliche Ebene gegangen wird und genau, einfach auch ganz oft für Menschen, die das Buch natürlich gar nicht gelesen haben, sondern
ja, sowieso nicht
weitergehen
so, mussten. Man müsste sich ja damit irgendwas dann auseinandersetzen, was nicht so in das eigene Bild passt.
Ja.
Also ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert, deswegen danke dir für dieses tolle Buch. Und es hat ja auch so ein bisschen den Untertitel Ein Weckruf und genau das ist es, glaube ich, auch geworden. Und wenn du sagst, es haben sich schon einige Frauen auch getrennt. So. Well,
ja, also
die ein paar Erkenntnisse.
Ich habe wirklich von Frauen teilweise sehr, sehr begeisterte Reaktionen bekommen und von Männern sehr, sehr abwehrende und abwertende. Und das fand ich sehr spannend. Das habe ich mir auch eigentlich so erwartet, aber nicht in dieser Härte und nicht in dieser, wie dichotom es ist auch. Das hat mich, also oder wie komplett polarisiert die Reaktion war. Das hat mich eigentlich nochmal schon irgendwie geschockt, muss ich sagen, weil ich mir dann dachte, wir leben in unterschiedlichen Realitäten. Das ist doch
genau, und ja auch eine Bestätigung irgendwie, oder? Ja. Für das, was drinsteht im Buch. Und das ist halt so ein polarisierendes Thema auch ist.
Ja.
Also vielen, vielen Dank, liebe Beatrice. Also wer es noch nicht,
ich sag danke,
hat, entromantisiert euch, kauft und lest dieses Buch und macht dann damit, was ihr wollt. Trennung oder nicht Trennung, ist mir dann auch wurscht. Aber lest euch durch. Und wenn ihr einen Partner auf Augenhöhe habt, dann lest es doch zusammen. Ja, kann man ja auch. Man kann es ja auch diskutieren, oder ne? Auch die Perspektive des anderen einnehmen. Das ist ja nicht nur für Frauen geschrieben, das Buch. Genau, also vielen, vielen Dank, liebe Beatrice, für eben dieses tolle
Buch.
Vielen
Dank dir.
Und für das schöne Gespräch. Und ich sag mal, bis bald und alles Gute.
Danke. Dankeschön.
Danke.
Tschüss.